Commander Amateur wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Herzlich willkommen, liebe PlaneswalkerInnen, bei einer weiteren Ausgabe des Commander Amateurs, vorgestellt von mir, Matze. Wir reden heute über ein Thema, was gerade, wenn man mit dem Format anfängt, glaube ich, so ziemlich das Schwerste ist. Denn wir wollen heute über Threat Assessment reden. Sprich, wie erkenne ich Gefahren, was sind Gefahren und vielleicht nicht so sehr, wie gehen wir damit um, aber warum ist es wichtig, dass man weiß, wo die größten Gefahren sind. Wenn euch gefällt, was ich hier tue, würde ich mich über jegliches Feedback freuen. Ich freue mich immer sehr, wenn ich Nachrichten bekomme, bei Instagram, bei Twitter oder auf dem Podriders Discord oder auch per Mail. Die Links findet ihr alle in den Shownotes. Es ist nun mal so, dass im Magic ein EDH-Spiel mit das komplexeste ist, was man überhaupt spielen kann. Wer 1 gegen 1 spielt, der weiß immer ungefähr, okay, auf der Seite des Gegners ist das, auf meiner Seite ist das. So interagieren Karten miteinander, das ist relativ easy. Wenn allerdings noch 2 weitere SpielerInnen hinzukommen, dann wird das Ganze sehr schnell sehr komplex. Gerade wenn man auf einmal mit globalen Effekten arbeitet und die irgendwie was auslösen, was man vorher nicht bedacht hatte und so weiter und so fort. Dementsprechend ist es relativ wichtig zu wissen, wo die Gefahren liegen für einen selbst. Denn so kann man sicher sein, dass man einen besseren Weg zum Sieg hat. Ich werde jetzt immer von Threat Assessment reden. Der Begriff hat sich bei mir zumindest geprägt, weil ich sehr viel englischen Magic Content konsumiere und auch Kommentare auf YouTube nun mal meistens auf Englisch sind. Ein gutes Beispiel, wie ich finde, wo Threat Assessment ein bisschen daneben gehakt hat und was das Spiel auch sehr stark beeinflusst hat, ist die Game Nights Episode aus Crimson Vow. Ich möchte hier jetzt niemanden spoilen, falls das noch jemand schauen möchte. Aber dadurch, dass hier eine Gefahr falsch eingeschätzt wurde, ist das gesamte Spiel ab einem Punkt eigentlich den Bach runtergelaufen. Und dementsprechend, finde ich, passt das eigentlich ganz gut, über dieses Thema zu reden. Was ganz, ganz, ganz wichtig ist: das ist nichts Statisches. Es gibt keinen Leitfaden, an dem man sich strikt halten kann, um zu sagen, wenn Punkt A eintritt, dann passiert Punkt B. Das ist enorm fließend und immer davon abhängig, was gerade auf dem Feld oder neben dem Feld auch abläuft. Dadurch, dass man in EDH nur auch sehr viel miteinander redet, können Gefahren auf einmal ganz anders wahrgenommen werden. Warum ist es trotzdem wichtig zu wissen, worauf man achten soll? Wer nicht erkennt, welche Gefahren ihn drohen, von SpielerInnen A oder so, das führt ganz häufig zu verlorenen Spielen. Man erkennt nicht, was die größte Gefahr ist. Man erkennt nicht, wo könnte es haken, wo könnte vielleicht für mich irgendein Problem liegen. Wenn man allerdings weiß, okay, hier liegt jetzt irgendwas, was wirklich, wirklich ein Problem für mich ist, dann kann man darüber reden. Man kann besser darauf reagieren. Man kann überhaupt darauf reagieren. Und das führt dann vielleicht sogar zu Allianzen am Tisch und guten Willen bei den Gegnern und sollte eben den Weg zum Sieg deutlich, deutlich leichter machen. Und was viele, glaube ich, am Anfang noch, das ist auch etwas, was sich mit der Zeit erst so richtig einstellt. Mit je mehr Spiele man macht, umso mehr findet man es raus. Denn Threat Assessment beginnt eigentlich schon vor der Starthand, sobald die Commander aufgedeckt werden. Im Idealfall wisst ihr, was euer Deck tun möchte. Das ist generell eine Sache, die man am besten wissen sollte. Wenn ihr jetzt aber schon seht, was die Commander der anderen SpielerInnen am Tisch sind, dann könnt ihr euch schon mal so halb darauf einstellen, gegen wen ihr die meisten Probleme haben werdet. Denn meistens ist es so, dass in jedem Deckbau irgendwie Antworten auf irgendwas anderes drin sind. Sollen es zumindest sein. Davon lebt Magic, von Interaktion. Dementsprechend solltet ihr euch vielleicht vorher fragen, welches Deck hat vermutlich die meisten Antworten auf meinen Spielplan? Wenn ihr ein Deck seid, was zum Beispiel Voltron ist, dann solltet ihr euch vor den schwarzen Deck in Acht nehmen, weil das wahrscheinlich sehr gut mit Kreaturen interagieren kann und eure Voltron-Kreatur schnell wegschießt. Im Gegensatz dazu, wenn ihr euren Spielplan auf verschiedene Enchantments aufbaut, dann seid vorsichtig vor dem Celestia-Spieler, der weiß-grün spielt, weil das sind die Farben, die die meisten Enchantment-Removals haben. Und eine andere Sache, die auch wichtig ist, zu wissen, bevor das Spiel losgeht: Welcher Commander ist bekannt dafür, Infinite-Kombos zu generieren? So ein Thrasios zum Beispiel ist einfach bekannt dafür, dass durch irgendwelche merkwürdigen Infinite-Kombos auf einmal man sich das durch das gesamte Deck ziehen kann. Dementsprechend sollte das dann auf der Gefahrenskala schon mal so einen Tick nach oben klettern. Hier kommt natürlich auch der Pre-Game-Talk ins Spiel, wenn dann der Gegnerin sagt: Ich spiele Thrasios, das ist aber nur für die Farbe, ich habe keine Infinite-Kombos drin. Dann sollte man dieser Person natürlich im Idealfall glauben können und dementsprechend seine Erwartungen an das Spiel einfach anpassen. Während des Spielverlaufes gibt es jetzt unterschiedlichste Faktoren, die natürlich das Ganze beeinflussen. Man kann es eigentlich zusammenfassen unter einem Punkt aber. Wer hat die meisten Ressourcen? Wer hat am meisten Boardpräsenz? Wer hat das meiste verfügbare Mana? Wer hat die meisten Handkarten? Ich habe das für mich so in dieser Reihenfolge heruntergedampft. Denn man sollte nie in Magic von Dingen ausgehen, sondern immer nur mit den Informationen arbeiten, die man hat. Natürlich kann ein blauer Spieler, der zwei blaue Mana offen lässt, ein Counterspell haben. Wissen wir es? Nein. Also ist es so dieses typisches Make them have it. Sie müssen es haben. Wenn ihr aber euren Removal-Spell aufbewahrt und aber ein, eine Kreatur auf euch zukommt, die euch töten könnte, dann ist es immer die bessere Wahl, den Removal-Spell zu spielen. Selbst wenn ihr glaubt, dass eure Gegner ein Counterspell habt. Dementsprechend ist es als allererstes wichtig zu scannen, was liegt auf dem Spielfeld? Wo liegen da die Probleme? Dazu gleich noch mal ein bisschen mehr, wie man das handhabt, beziehungsweise worauf man achten sollte. Dann ist es natürlich wichtig, wie viel Mana hat die Person über? Gerade wenn auf dem Spielfeld irgendwelche Kreaturen mit aktivierbaren Fähigkeiten liegen, zum Beispiel Thrasios, für den man 4 Farblose bezahlen kann. Je mehr Mana die Gegner in akkumuliert, umso wahrscheinlicher ist es, dass man dadurch einen sehr starken Vorteil generiert. Und auf der anderen Seite sind es natürlich die Handkarten. Bei Mana und Handkarten ist es so ein bisschen schwierig. Denn man kann sehr, sehr viel Mana haben, aber wenn man keine Karten auf der Hand hat, ist es meistens eher schwierig, zurück ins Spiel zu kommen. Dafür braucht man dann irgendwelche aktivierbaren Effekte. Wenn man allerdings eine gesamte Hand voll hat und nur 2 Mana, meh. Das ist dann auch dieses Thema Threat Assessment. Wenn jemand komplett Mana-screwed ist, ist es normal, dass dann diese Person auf der Gefahrenskala nach unten wandert. Da sollte man allerdings aufpassen. Dadurch, dass EDH-Spiele relativ lange gehen können, ist es nicht selten so, dass die Person, die am Anfang Mana screwed ist, sich allmählich immer wieder zurück ins Spiel greifen kann. Wenn sie dann irgendwie zwei Länder hintereinander zieht und dann Dinge tun können und der Rest des Pots seine Ressourcen darauf aufgebaut hat, nur zu dritt zu spielen. Und die vierte Person konnte währenddessen ganz in Ruhe sich zurücknehmen, gucken, was sie auf der Hand hat, schauen, wie sich die Gegner untereinander zerfleischen und dann sozusagen von hinten nach vorne vorschnellen. Und wie gesagt, unterschätzt niemals, wie wichtig es ist, dass man eine volle Hand hat. Denn, wie gesagt, Ressourcen, Magic ist ein Spiel von Ressourcen. Je mehr Handkarten ihr habt, umso mehr Möglichkeiten habt ihr. Und das führt dazu, dass ihr dem Sieg einfach näher kommt. Wer 7 Karten auf der Hand hat, ist bei einem leeren Board besser dran als derjenige, der nur 2 Karten auf der Hand hat. Das ist leichte Mathematik eigentlich. Wenn ihr jetzt auf das Spielfeld guckt, sollten in eurem, in eurer Gefahrenskala eine Sache natürlich ganz oben stehen. Und deswegen mache ich zum Beispiel auch oder habe ich diese Combo-Folgen gemacht. Denn es ist enorm wichtig zu wissen, welche Karten Teile von Combos sind. Welche Karte sorgt dafür, dass man irgendwo Infinite gehen kann? Das beste Beispiel war neulich ein Spiel. Ich habe mal wieder mein Mardu-Combo-Deck ausgepackt, was über freie Sacrifice-Outlets und Schadenschießen dann funktioniert. Ich hatte auf der Starthand 2 der 3 Combo-Pieces, die ich brauchte. Ich habe das Ganze gehalten und ich hatte aber Schiss, mein Goblin Bombardment auszuspielen, weil ich weiß, ich habe gegen 2, ich glaube, Pascal hat Band gespielt und Jan hat Boros gespielt. Das heißt, 2-mal weiß, 1-mal grün war am Tisch. Irgendwo werden Enchantment Removals rumfliegen. Und da war halt das Problem, okay, ich behalte diese Karte jetzt so lange, wie es geht, auf der Hand, einfach damit ich sie nicht rausspiele, um meine Gegner zu alarmieren. Was ich nicht bedacht habe, die beiden wussten nicht so wirklich, was mein Deck tut. Und dass es eben ein Combo-Teil ist. Dementsprechend ist es wichtig zu wissen, welche Karten sind Teile einer Infinite-Combo, die den Leuten das Spiel gewinnen oder einen Vorteil generieren, gegen den ihr nicht ankommen könnt. Denn das sollte immer auf Platz 1 eurer Liste sein. Damit gewinnen die Leute. Und wenn ihr es schafft oder der Rest des Tisches es schafft, das zu verhindern, dann ist es schon mal, dann habt ihr diese Person in der Gefahrenskala nach unten geworfen und vielleicht seid ihr jetzt höher drauf und näher am Sieg. Dann haben wir noch 2 Arten, die man absteigend sehen könnte. Und das sind nicht Kreaturen, Permanents und Kreaturen. Auch in dieser Reihenfolge. Denn es ist einfach viel, viel schwieriger mit Nicht-Kreaturen Permanence zu interagieren als mit Kreaturen. Enchantments, ja, man hat aber zum Beispiel noch Planeswalker oder Länder. Gerade Länder sind sehr, sehr schwierig. Deswegen ist es nicht verkehrt, immer irgendwie einen Strip-Mine-Effekt oder so zu haben, der ein Land zerschießen kann. Ja, Mass Land Destruction ist nicht nett, aber wenn ihr irgendwie was habt, was ein Field of Ruin zum Beispiel, was nicht Basics zerstört, es ist eine äußerst gute Karte eigentlich in jedem Deck. Ein gutes Utility-Land. Denn wir hatten mal ein Spiel gegen einen Charmant-Spieler, der ein Sarah Sanctum hatte, was weißes Mana für jedes Enchantment machen kann. Und innerhalb von Turn 4 oder so hatte der 20 Mana. Und dagegen kommt man einfach nicht an. Das ist dann wieder dieses Ressourcending. Also viele Ressourcen hat man eigentlich dann ja nicht. Und dementsprechend sollte sowas auch in Gaia's Cradle oder Growing Rights of Iplamog, beziehungsweise wie die Karte auf der Rückseite heißt, weiß ich gar nicht. Das sind alles so Dinge, da sollten die Alarmglocken schrillen, weil das den GegnerInnen sehr viel mehr Möglichkeiten bietet. Kreaturen gibt es einfach unfassbar viele Sachen, die damit interagieren. Deswegen sind die im ersten Moment nicht so wichtig. Auch hier wieder ganz wichtig zu erwähnen, das ist keine feste ja, kein festes Ranking. Wenn auf einmal irgendeine Kreatur liegt, die euch mit einem Angriff töten kann und dann auch noch trampelt und alles, dann sollte das Threat Assessment natürlich viel, viel höher gehen. Dann sind Kreaturen auf einmal viel gefährlicher als irgendein Land, was sehr viel Mana machen kann. Wie man damit interagiert, ist, glaube ich, noch mal so ein kleines Extra-Thema. Aber hier ist halt ganz, ganz wichtig, Instant ist besser als Sorcery. Denn wer mehr auf Instant-Speed reagieren kann, hat einfach viel mehr Möglichkeiten, als wenn ihr nur in eurem Zug irgendwas kaputt machen kann. Das ist eben das große Problem. Und der wichtigste Punkt an diesem fließenden Übergang ist, dass ihr euch eigentlich immer fragen solltet, wenn auf dem Spielfeld eine Änderung stattfindet, egal inwieweit, wie nichtig das ist, stellt euch immer die Frage, wie sehr stört mich das oder wie sehr hindert es mich, dem Sieg näher zu kommen? Eine große Kreatur kann eben gefährlich sein, aber solange sie nicht mich angreift, kann ich sie eigentlich vielleicht nicht ignorieren, aber zumindest gedanklich so ein bisschen nach hinten schieben. Da sind dann eben dann die Combo-Pieces viel, viel wichtiger. Das war ein grober Einstieg in das Threat Assessment. Mich würde mal interessieren, ob es euch geholfen hat. Natürlich, wie ihr mit Gefahren oder wie ihr Gefahren einstuft, wie ihr guckt, nach welchen Kriterien ihr das Ganze einfach bewertet. Das finde ich immer relativ spannend. Ich freue mich, wenn es euch gefallen hat. Wir hören uns demnächst wieder. Bis dahin, habt noch einen schönen Tag und tschüss.